Also ich bin der, der die Pointe von dem Witz doch nicht mehr weiß. Ich merke mal im Großen und Ganzen auch nur zwei Witze. Den einen habe ich vorhin schon mal erzählt. Oder habe ich den schon erzählt? Nee. Und den anderen habe ich vergessen. Aber, ihr Lieben, wo ich mir Mühe gebe, das nicht zu vergessen, ist, dass Gott mit uns was vorhat. Und das finde ich so unheimlich wichtig. Und dieses Lied, was ihr jetzt gerade gesungen habt, oder was wir gesungen haben, immer mehr von dir, das ist so ungefähr das Thema auch des heutigen Gottesdienstes und dessen, was ich euch sagen will, wo ich mit euch heute ein Stück Weg gehen will. Es geht um unsere Sehnsüchte. Wir haben ja alle unheimlich viel Sehnsucht. Der Sommer hat begonnen, die Semesterferien stehen bevor. Und wer ist denn schon richtig drinne in den Semesterferien von euch? Oh, wunderbar. Und so geht es ja auch. Und wer hat denn von euch noch Prüfungen? Und da vermute ich mal, dass ihr auch eine Sehnsucht habt. Erstens, dass die Prüfungen so bald wie möglich vorbei sind. Und zweitens, dass sie auch gut ausgehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und wir dürfen auch dafür beten, ja? Aber gut ist auch, wenn wir dafür arbeiten. Und dann wünscht man sich natürlich und hat Sehnsucht nach Erholung. Endlich wieder mal Mensch sein, raus aus diesem Stress. Aussteigen aus dem Getriebe des Alltags, neue Kräfte sammeln, um dann wieder vorwärts zu gehen, zu neuen Ufern, hoffentlich nicht baden zu gehen, und zu neuen Höhen, hoffentlich nicht wieder in neue Tiefen hineinrutschen. Sehnsucht über Sehnsucht. Und eine Menge Sehnsüchte werden auch gestillt. Und das ist ja richtig gut so. Und ich denke, wir sollten uns wirklich mal auch überlegen, welche Sehnsüchte sind denn schon gestillt worden in meinem Leben? Und dass wir das auch mal zu Gott bringen und sagen, Gott, du bist ein großer Gott, ein toller Gott, dass du diese Sehnsucht, was ich für Vorstellungen hatte, Gott, dass du die erfüllt hast. Du bist es, Gott, der meine Sehnsucht stillt. Bin ich jetzt laut genug oder hört mich alle Gott? Du bist es, der meine Sehnsucht stillt. Aber da gibt es ja auch unsere Realitäten, in denen wir so leben, die mit den Sehnsüchten oft gar nicht viel zu tun haben. Da gibt's einfach Arbeit und das muss einigermaßen klappen und wir kriegen das auch hin und dies und jenes. Wir brauchen auch Hilfe für unsere Realitäten und diese Hilfe, die muss dann wieder was machen mit unseren Sehnsüchten, dass unsere Sehnsüchte neu werden. Manchmal müssen sie auch radikal geändert werden, weil wir entdecken, dass das, was ich mir vorgenommen hatte und wonach ich Sehnsucht hatte, dass das eigentlich überhaupt nichts taugt, dass das gar nicht wert ist, dass ich danach Sehnsucht habe. Gott möchte uns Hilfe geben für unsere Realität, in der wir leben. Und Gott möchte uns Hilfe geben, dass wir die richtigen Sehnsüchte haben, die uns wirklich tief, tief in unserem Leben befriedigen. Und da will ich heute mit euch auf einen Berg steigen. Und vielleicht ahnen schon jetzt einige von euch, welchen Berg ich meine. Ich möchte mit euch auf den Berg der Bergpredigt steigen. Da nahm Jesus seine Jünger mit sich, aber auch als er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und wer von euch schon mal in Israel gewesen ist, der ist ganz bestimmt auf dem Berg der Seligpreisung gewesen. Ist jemand schon mal in Israel gewesen? Und war dort auf dem, das sind dann etwas die etwas Älteren unter uns. Oh, nicht ganz, also Ich will niemandem zu nahe treten. Ne? Und wie das so ist, wenn man auf einen Berg steigt, da muss man manchmal ein bisschen schnaufen. Auch die Jüngeren schnaufen dann manchmal ein bisschen. Oben angekommen möchte man sich ausruhen. Und dann staunt man über den Überblick, den man hat. Ist das nicht fantastisch? Und gerade auf dem Berg der Seligpreisung guckt man dann runter auf den See Genezareth. Und es ist einfach fantastisch, von oben mal zu gucken. Man ist dem Himmel etwas näher. Und dann heißt es, also das Volk, das folgte Jesus. Und dann heißt es, und seine Jünger traten zu ihm. Und jetzt redet Jesus zu seinen Jüngern, nicht zum ganzen Volk. Und ich nehme jetzt mal an, dass die meisten unter euch, die heute hier sind, die sagen, also ich habe mit Jesus was zu tun. Ich möchte Jünger oder Jüngerin, muss man heute die beiden Generi immer nennen, ich möchte das sein. Und da sage ich euch gleich, Leute, das ist was für euch heute. Seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und ich glaube nämlich, jetzt redet Jesus wohl über Sehnsüchte, aber er nimmt ganz und gar unsere Realität in den Blick. Und zwar sagt er, selig sind. Über das Wort selig werden wir uns dann auch noch unterhalten, was das bedeuten könnte. Aber ich vermute mal, dass ihr alle irgendwie so ein bisschen eine Ahnung habt, was selig heißt. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Liebe Gemeinde, hier sind wir auf einem Berg, nicht nur auf einem geografischen Berg, sondern hier sind wir auf einem geistlichen Berg, auf einem Gipfel im geistlichen Sinn. Hier werden Dinge ins Licht der Ewigkeit gerückt. Und zwar auch unsere Realitäten, ihr Lieben, werden ins Licht der Ewigkeit gerückt. Allgemeine Vorstellungen werden auf den Kopf gestellt und es ist die Frage, ob wir diese Gipfelrede dann mit hinunternehmen in unser alltägliches Leben oder ob wir sie auf den Berg lassen und sagen, naja, das ist ein bisschen zu viel für mich, verstehe ich nicht. Die Realität ist doch ganz anders. Und wir nehmen wieder alle Maßstäbe und alle Dinge, die da unten auf der Ebene sind, wieder an für uns und sagen, so ist es halt. Wir müssen sehen, wie wir durchkommen. Sehnsucht, Hauptsache durchkommen, wie auch immer. Diese sogenannten Seligpreisungen lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe ist, das sind die, die auf Gott warten. Die zweite Gruppe, das sind die, die mit Gott leben. Und die dritte Gruppe, das sind die, die für ihn leiden. So hat ein Theologe mal ein bisschen versucht, thematisch zusammenzufassen. Und ich möchte mit euch vor allen Dingen jetzt die erste Gruppe mal durchgehen, die auf Gott warten. Und jetzt sage ich aber noch nicht, was die Leute so die normalen Leute zu diesen Leuten sagen? Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was wird eigentlich, wenn ihr Studienkollegen habt, die mit Kirche nichts zu tun haben, was würden die eigentlich zu solchen Leuten sagen? Selig seid ihr, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und bei dem Evangelisten Lukas, der erzählt diese Bergpredigt auch. Der Evangelist Lukas, der gibt das so wieder, wie er es von Jesus gehört hat, dass Jesus sagt, selig sind die Armen. Also auch ganz materiell gedacht. Materielle Armut. Selig sind die Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Was würden die Menschen sagen zu den Armen? Sind die wirklich selig? Es gibt auch eine geistliche Armut, im Glauben arm zu sein, arm dran zu sein. Einer der ganz großen Leute, die Weltgeschichte und Geistesgeschichte und Kirchengeschichte geschrieben haben, ist ja Martin Luther, in diesem Jahr in aller Munde. Und ich kann mich entsinnen, das ist schon ein bisschen länger her, in der 11. oder 12. Klasse damals, da hat unser Deutschlehrer, das war zu tiefsten Sozialismuszeiten, da hat er jemanden zitiert und ich bin nicht ganz dazugekommen, ihr könnt ja im Internet mal nachgucken, von wem das ist. Ich glaube, es war Karl Marx, der gesagt hat von der Reformationszeit, es war eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter. Ob das nun Karl Marx gesagt hat oder jemand anders, ist jetzt mal ganz egal. Aber zu diesen Riesen gehört in vorderster Front Martin Luther. Riesen an Denkkraft, an Leidenschaft und an Charakter. Und ich glaube, es wird niemand an diesem Zitat zweifeln. Und wisst ihr, was der Martin Luther am Tag vor seinem Tod gesagt hat? Also vor Gott stand: Wir sind Bettler, das ist wahr. Der Luther, der hat es einfach kapiert. Selig sind die geistlich arm sind. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und das dürfen wir sein. Wir müssen uns nicht hinstellen und sagen, Mann, bin ich gut. Ich gehöre zu den führenden Leuten. Oder. Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Und da erinnert er uns an Dinge unseres Glaubens. Es steht bei Lukas im 17. Kapitel auch noch, wie die Jünger zu Jesus kamen. Die Jünger, die das Glück hatten, mit dem großen Meister, mit Jesus, dem Erlöser, mit Jesus, dem Gottessohn, zu gehen. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass ich Jesus mal so erlebt hätte wie die Jünger. Und ich war traurig, dass ich nur so einer bin, der immer nur in der Kirche, im Kindergottesdienst und irgendwo aus der Bibel von Jesus erfährt. Ich hätte Jesus mal richtig erleben wollen. Und diejenigen, die Jesus erlebt haben, die Jünger, die kommen zu ihrem Meister und sagen, Herr, stärke uns den Glauben. Wisst ihr, das war so gut, dass die Jünger dahin gekommen sind und gesagt haben, Jesus, bei dir spüren wir, es gibt etwas mehr, was wir brauchen. Und das haben wir vorhin gesungen. Ich habe in meinem Konzept stehen, vor Jahren haben wir ein Lied gesungen, immer mehr von dir, immer mehr. Und ich freue mich, dass er das auch wieder singt. Ich bin in Leipzig ab und zu in einer Gemeinde, die singt ständig die allerneuesten Lieder. Und da kommt man aber nicht mit. Und da bin ich immer froh, wenn mal so ein paar Lieder gesungen werden aus der guten alten Zeit. Das heißt, und ihr Älteren würdet natürlich sagen, das sind ja alles die neuen Lieder, ne? Aber dieses Lied habe ich damals schon gerne gesungen. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr das heute aufgelegt habt. Ja. Immer mehr von dir, immer mehr. Ja, ich möchte mehr. Das Interessante ist, wenn man Jesus kennenlernt, da kriegt man eine Sehnsucht nach mehr. Und diese Sehnsucht, die lässt uns nicht leer, sondern die erfüllt uns. Das ist anders als die vielen Sehnsüchte, die uns in der Welt offeriert werden, wo mir gesagt wird, dass ich unbedingt das und das und das brauche. Und dann gucke ich mich an und sehe, dass ich das nicht habe. Ihr wisst ja, wie das bei den Kindern ist. Mit dem Handy, da ziehen sie dann ein Kind zieht das Handy aus der Tasche und alle müssen es nachmachen. Und wehe dem, es kommt ein armes Kindlein und das bringt noch so ein Tastenhandy an. Das Kind, das wird in Grund und Boden gestampft. Ich habe lange genug Christenlehre und Konfirmandenunterricht gemacht und habe das beobachtet. Und ich finde das schlimm. Und da wird eine Sehnsucht aufgebaut, eine Sehnsucht, die absolut nichts trägt. Aber die Sehnsucht nach Gott, ihr Lieben, das ist etwas, was unser Herz, obwohl es eine Sehnsucht ist, die unser Herz erfüllt. Und deshalb sagt Jesus, selig sind die geistlich arm sind, die wissen noch etwas, dass sie mit dem Glauben an Gott noch längst nicht am Ziel sind. Und wenn jetzt jemand von euch sagen würde, für mich ist der Glaube total wichtig und total gut, und ich vermute, dass es ein, zwei unter euch gibt, die das sagen würden, dann kann ich sagen, warum eigentlich? Warum ist für dich der Glaube gut? Und ihr würdet vielleicht aufzählen, dies und das und das und das. Da würde ich sagen, ey, das ist doch gar nichts. Warte erst mal ab, was dein Glaube noch bringt. Und eines Tages, wenn du mal von dieser Welt weggehst, dann wirst du erst recht alles sehen und wirst jubeln und wirst sagen, Gott, wie groß bist du und wie herrlich bist du. Ein Glück, dass ich eine Sehnsucht gehabt habe und dass ich die nie aufgegeben habe, eine Sehnsucht nach dir. Jesus sagt, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen. Wisst ihr das, dass euch das Himmelreich gehört? Das ist genau wie in einer Ehe. Ich vermute mal, dass die meisten von euch jetzt von den Jugendlicheren noch nicht verheiratet sind. Aber ich sage euch eins. Also meine Frau und ich, wir sind schon über 40 Jahre. Wie viele Jahre bist du verheiratet? Gratuliere. 5 Jahre schon ausgehalten. Sehr, sehr schön. Und ich vermute mal, dass du sagen wirst, es ist gut, dass wir zusammen sind. Und eins sage ich dir, wenn ihr es aufgebt, dass ihr sagt, und unsere Liebe, die soll noch tiefer werden im nächsten Jahr. Wenn ihr das aufgebt und wenn ihr sagt, ach, wie schön war das zu Anfang und jetzt, oh ne. Wobei, es gibt solche Tiefen, ne? Aber wenn ihr es aufgegeben habt, an eurer Liebe zu arbeiten und zu erwarten, zuallererst von dir selber, nicht von deiner Frau. Und wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, nicht von deinem Mann erwarten, von dir erwarten, dass deine Liebe und deine Kreativität in der Liebe wächst, dann hat es Zukunft. Die Liebe, die darf wachsen. Die wird anders, die wird sich anders gestalten. Nicht mehr so wie so in den ersten Jahren. Eines Tages kommt der Kinder und da wird schon manches anders. Aber die Liebe, ihr Lieben, die darf wachsen. Und genau das ist es. Interessant sind dazu die Erkenntnisse der Glücksforschung. Heute gibt es ja eine Glücksforschung, die ist schon ein bisschen älter, aber noch nicht ganz so alt. Es hat bisher immer in der Forschung gegeben, in der Problemforschung, warum das so ist und. Und man ist jetzt drauf gekommen, dass man sagt, es muss geforscht werden, was macht uns glücklich. So, interessant ist, dass es da eine Erkenntnis gibt, Geld macht glücklich. Dürfen wir Christen ja eigentlich gar nicht sagen, ne? Nein, Geld macht nicht glücklich. Natürlich macht Geld glücklich. Aber nur, wenn wir wirklich arm sind. Sobald die Grundbedürfnisse befriedigt sind, flacht die Glückskurve ab, je mehr man verdient. Menschen, für die Luxus und Reichtum besonders wichtig sind, die sind eher unglücklich. Ist das nicht sonderbar? Dass auch gerade bei außerordentlich reichen Leuten der Steuerbetrug in schwindelerregender Höhe stattfindet. Leute, die ein Schweinegeld haben, die sind der Meinung, ich muss unbedingt am Fiskus vorbei noch irgendwas machen. Und dann haben die Millionen Steuergelder hinterzogen. Also nicht das, was sie verdient haben, sondern das, was sie eigentlich normalerweise an Steuer bezahlen müssten. Was einige von uns, die Studenten bezahlen ja normalerweise noch nicht viel Steuer oder relativ wenig. Eines Tages müsst ihr mal euer BAföG zurückzahlen. Oh ja, schade, ne? Aber und dass da Millionen an Steuerbeträgen hinterzogen werden. Leute, die unendlich viel Geld schon haben. Was sagt uns das denn? Das sagt uns, dass die doch zutiefst unzufrieden sind mit dem, was sie haben. Ganz nebenbei bemerkt, möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir alle, die wir hier sitzen, ja zu den Reichen dieser Erde gehören. Im Gegensatz dazu, Hungern nach Gerechtigkeit und Hungern nach Gottes Gerechtigkeit, dieser Hunger, der da ist, nach Gottes Gerechtigkeit, ist in der Geschichte oft der Anfang einer großen Erweckung gewesen, wo Menschen endlich entdecken, wir haben viel zu wenig Liebe zu Gott. Da hat es in England eine große Erweckung unter Bergleuten gegeben, unter Bergarbeitern in Wales. Und das fing damit an, dass sie einen Hunger nach Gott hatten und dass sie sich gebeugt haben und dass sie gesagt haben, Gott, hier ist Sünde in meinem Leben, Gott, vergib mir. Dass Menschen angefangen haben zu beten, weil sie eine tiefe Sehnsucht hatten nach diesem Gott. Und Gott hat eine Erweckung gegeben, die gewaltig war. Oder dass Hunger nach Gerechtigkeit eine soziale Bewegung ausgelöst hat. Da hat es im 18., 19. Jahrhundert in Weimar, sage ich, weil das ja nicht weit weg ist von hier, zwei Menschen gegeben. Der eine war unheimlich berühmt und ist es auch heute noch. Wen meine ich? Noch der Goethe, ne? Und der andere, den kennt nur relativ wenig. Ahnt jemand, wen ich meine? Genau, den Herrn Falk. Das war ein Sohn eines, zu Goethe brauche ich ja nichts weiter zu sagen, Geheimrat, Freund des Ministers und Herzogs Karl August und Dichterfürst, verehrt von vielen, vielen Menschen und Frauen. Und das andere war Johannes Daniel Falk, Sohn eines Perückenmachers, Theologiestudium nicht zu Ende geführt, Publizist gewesen, hat satirische Artikel herausgegeben, kommt nach Weimar, aber er hatte ein frommes Elternhaus. Und er lernt in Weimar, wie gesagt, zur selben Zeit, als der Herr Goethe in Weimar gelebt hat, lernt in Weimar und sieht in Weimar die vielen Kinder, die heimatlos und elternlos geworden sind durch die napoleonischen Kriege. Und er hat einen Hunger nach Gerechtigkeit. Mit seiner Frau zusammen kaufen sie ein Haus und nehmen diese Straßenjungs auf. Die Frau, die verkauft ihren Brautschmuck, damit die beiden Falks für ihre Kinder genügend Geld haben. Goethe und Falk kennen sich, Goethe und Falk begegnen sich, reden miteinander. Falk dichtet dann für seine Kinder das Lied, was wir alle kennen. O du Fröhliche. Ja, gibt's Leute, die kennen sich gut aus, ne? Schön. O du Fröhliche. Das Lied ist bekannt, der Liederdichter eigentlich kaum. Aber wisst ihr, was der Falk gemacht hat? Der hat mit diesem Rettungshaus, das er da in Weimar gegründet hat, der hat den Anstoß gegeben für den großen Menschen der Diakonie, Johann Heinrich Wichern, der dann in Hamburg das Raue Haus gegründet hat und durch den dann die Diakonie in die Kirche Einzug gehalten hat. Der Anstoß kommt von dem Falk aus Weimar. Goethe hat manchmal sehr hochachtungsvoll von Falk geredet, aber Goethe hat auch den Begriff geprägt über Johannes Falk, der Narr von Weimar. Als Goethe starb, später als Falk, da hat er gerufen, mehr Licht. Und als Falk starb, da hat er einen Satz formuliert, der dann auf seinem Grabstein steht. Und diese beiden Gräber, Falk und Goethe, sind in Weimar auf dem Friedhof nicht weit voneinander entfernt. Und da steht bei Falk, unter diesen grünen Linden ist durch Christus frei von Sünden Herr Johannes Falk zu finden. Sonderbar. Die Sehnsucht nach immer mehr Anerkennung, nach immer mehr Geld, die führt nicht dorthin, dass wir eine tiefe Befriedigung haben. Und wunderbar, die Sehnsucht nach Gott, das Leiden darunter, dass wir arm sind am Heiligen Geist, die Sehnsucht nach Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die erfüllt uns und die macht uns glücklich. Und ebenso ist es mit den Trauernden. Wer will denn schon trauern heute? Ich habe das ja vielfach erlebt als Pfarrer. Viele, viele hundert Beerdigungen gemacht. Ich habe kürzlich wieder eine Beerdigung erlebt, ohne Pfarrer, bis auf den einen Pfarrer, der ich war, der da mit in der Trauergemeinde saß, nannte sich nicht Trauergemeinde, obwohl die Dame, die das Bestattungsinstitut hatte und einen Saal, wo dann die Reden gehalten wurde, die lud dann die Gesellschaft ein, bitte treten Sie ein in die Kapelle. Komisch, hm? Dass plötzlich kirchliche, geistliche Begriffe gebraucht werden für Dinge, die ganz, wovon Gott nicht die Rede ist. Aber es wurde gesagt, wie gut der Mann war, der da gestorben ist und. Und die Leute waren alle zufrieden, dass unsere Nachbarin, ich habe versucht, mit unserer Nachbarin mal zu reden. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Und Naja, ja, ach, red mal von was anderem. Und Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Da, wo wir zu Gott hingehen, da bekommen wir Trost, Auferbauung. Und Trost ist was richtig Gutes. Unsere Welt braucht keinen Trost. Unsere Welt braucht Erfolg. Unsere Welt braucht Spaß und vieles, vieles andere. Wie würden wir also die Leute nennen, die Jesus hier selig, glücklich nennt? Die geistlich Armen, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Ich habe den Eindruck, heute würden wir die Leute die Bedauernswerten nennen. Und bedauernswert will ich nicht sein und ihr wahrscheinlich auch nicht. Dann gibt es noch die andere Gruppe, das sind die, die mit Gott leben, die Barmherzigen. Da steckt das Wort, vielleicht kennt ihr, gehen einige manchmal Vormittag, Sonntagvormittag in einen ganz normalen Gottesdienst, wo der Pfarrer singt Kyrie eleison und die Gemeinde antwortet, Herr, erbarme dich. Und in diesem Wort, selig sind die Barmherzigen, da steckt dieses Wort eleison drin, die das brauchen, diese Erbarmung brauchen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind. Na, horch mal her. Hast du ein reines Herz? Hast du ein reines Herz? Geht doch mal in eure Studentengruppe und sagt, Leute, mir ist es wichtig, dass ich ein reines Herz habe. Ihr erntet ja einen Lacherfolg. Wie würde die Welt heute diese Leute nennen? Das sind die Dummen, die noch ein reines Herz haben wollen. Du musst dich durchsetzen. Und Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind. Selig sind, die Frieden stiften. Frieden stiften ist harte Arbeit. Miteinander reden. Der Sozialismus wollte auch Frieden stiften. Der Sozialismus, und ich kann euch einiges vom Sozialismus erzählen. Ich bin dort groß geworden und wisst ihr, wie der Sozialismus Frieden schaffen wollte? Der Sozialismus, die haben alle gekämpft. Um Frieden kämpfen. Ernst Thälmann war ein Friedenskämpfer. Und als im Jahre 1969 in Dresden der Kulturpalast eingeweiht wurde, der ist in vergangenen Monaten wieder neu eingeweiht worden, weil die Bude nicht, da war, wer weiß was, nicht in Ordnung und so. Als 1969 der Kulturpalast eingeweiht wurde, da war ein Riesenprogramm. Und der letzte Programmpunkt in diesem Fest, in dieser Feststunde lautete, und wir erzwingen den Frieden. Und irgendjemand von den Leuten, die ein bisschen was von Kultur wussten und die da nicht ganz so rot waren, die haben was Interessantes gemacht. Die haben gesagt, wenn es um Frieden geht, da lassen wir den Dresdner Kreuzchor singen. Und er hat aus Bachs H-Moll-Messe gesungen, Dona nobis pacem, gib uns Frieden. Wir erzwingen den Frieden. Das war Sozialismus. Wisst ihr? Und Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften. Das ist was ganz anderes. Denn sie werden Gott schauen. Die Welt würde sagen, das sind die Dummen. Die dritte Kategorie, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, reden allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen. Da würden heute die Leute sagen, ach, das sind die Pechvögel. Die haben es ja wirklich, die haben es eigentlich gut gemeint, aber haben richtig echt Pech gehabt. Zu denen möchte ich nicht gehören. Und Jesus sagt zu denen, selig seid ihr. Wisst ihr was? Jesus ist der, der auferstanden ist. Jesus ist der, der Gottes neue Welt für uns in diese Welt hineingebracht hat. Und Jesus ist der, der ein Schöpfungswort über deinem und über meinem Leben redet. Das ist göttliche Schöpfung, wenn er sagt, selig seid ihr. Und die Welt, die redet uns ein, du machst ja wirklich nur einen Dumm. Und die Welt redet uns ein, ach, bist du bedauernswert. Und jetzt ist die Frage, wir waren auf dem Berg der Seligpreisung. Und wenn wir dann wieder runtergehen in unsere Realitäten, glauben wir, dass uns wirklich da dieses göttliche Schöpfungswort begegnet ist, wenn Jesus sagt, selig seid ihr. Wir brauchen das, dieses göttliche Schöpfungswort, dass wir mutig in unsere Zeit hineingehen, dass auch von diesem göttlichen Schöpfungswort unsere Sehnsüchte neu geprägt werden. Und wenn es eben unbedingt darum geht, dass wir ein neues Handy brauchen, naja, okay, als Studenten braucht man auch so ein Zeug manchmal, ne? Und kauft euch ruhig ein neues. Aber passt auf, dass ihr die richtigen, an der richtigen Stelle die Sehnsucht habt. Und die kann uns nur Gott geben. Und die ist eine erfüllende Sehnsucht. Und da sind wir bei dem Wort selig. Dieses Wort selig wird ja heute kaum noch geredet. Außerdem, wenn es darum geht, ach, wenn der Friedrich vorm Fernseher sitzt und sein Bier hat und seine Fußballmannschaft gewonnen hat, da ist er selig. RB Leipzig, sage ich dir. Ja. Wisst ihr, das selig, was hier gesagt wird, das ist eigentlich nur schwer zu übersetzen. Im Griechischen steht das Wort Makarios. Wir könnten es übersetzen, durchdrungen von tiefer Freude und Hoffnung. Denn Gott ist mit euch. Und dieses Wort selig hat zwei Dimensionen. Dass Jesus nicht sagt, selig werdet ihr sein. Irgendwann mal, wo dann Heinrich Heine sagen würde, das ist was für die Pfaffen und die Spatzen, irgendwann in der Zukunft. Heinrich Heine hat ganz am Ende seines Lebens hat er entdeckt, dass nur dieser Gott ihn selig machen kann. Und darum hat er an einigen Stellen gesagt, Herr, vergib mir meine Lieder. Es ist besser, wenn die Gedichte brennen, als der Verfasser der Gedichte. Zwei Dimensionen. Dieses Selig gilt für jetzt, für diese Zeit. Und ich glaube, das habt ihr alle schon zumindest ansatzweise erlebt, dass Glauben einfach gut ist. Mit Gott zu leben einfach gut ist und erfüllend ist. Und das andere, dass dieses Selig gilt für die Ewigkeit. Wer mit Jesus auf dem Berg ist, der weiß, dass dieser Jesus auch mit ihm durch das Tal geht, durch das Tal, wenn dann das Studium wieder anfängt und wieder bestimmte Fächer kommen, vor denen man Angst hat, oder wenn die Arbeit wieder kommt, auch durch das allerletzte Tal des Todes. Und das ist nicht einfach. Aber wer das weiß, dass er mit Jesus geht und an ihm festhält, der wird es erleben. Und deshalb lasst uns getrost mit diesem Jesus gehen. Vielleicht wird der eine oder der andere auch wieder mal sagen, ich müsste da wieder mal einen neuen Anfang machen. Ich müsste das wieder mal ganz neu klären, dass ich sage, Herr Jesus, ich habe so auf beiden Seiten gehinkt. Mal habe ich zu dir gebetet und mal habe ich ein bisschen was von dir gewollt, aber dann habe ich dich total vergessen. Macht's wieder mal fest. Geh zu irgendjemandem hin. Sag, ich möchte mit dir mal beten. Ich möchte mein Leben wieder ganz in die Hand von Jesus legen. Den Sommer, den Urlaub, alles was kommt. Und dann auch das Studium und dann die Arbeit und alles was da kommt. Jesus, ich will dir gehören. Wer mit Jesus dieses Leben geht, der weiß, dass er jetzt geborgen ist, dass er jetzt schon selig ist, auch wenn wir es manchmal nicht spüren. manchmal gehen wir auch durch Zeiten hindurch, die total leer sind. Trauer ist nicht immer schön. Und verfolgt werden ist auch nicht immer schön. Aber Jesus bringt uns durch und das bis in die Ewigkeit. Mit Jesus gilt's und das soll für euch gelten, heute und die nächste Woche und die ganze Zeit. Selig seid ihr. Amen.